Hallo und herzlich willkommen beim Reichtumskongress. Ich bin heute mit der Verena König im Gespräch und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke, liebe Nicole. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ja, mit dir im Gespräch zu sein in diesem ganz spannenden Kongress.
Hast du Lust, dich vorzustellen?
Ja, klar, kann ich gerne tun, ja. Also mein Name hast du ja schon gesagt, ich bin Verena König, ich bin Traumatherapeutin und auch Lehrerin, also ich bilde Therapeuten und Coaches aus. Ich bin Autorin von einem Bestsellerbuch, wo es um Trauma geht, habe einen Podcast, wo es um Trauma geht. Oder sagen wir es vielleicht besser so, wo es darum geht, Menschen Informationen an die Hand zu geben, die ihnen helfen können, selbstbestimmter und friedvoller und liebevoller zu leben. Ja, genau. Das ist vielleicht so ganz grob gesagt das, was ich mache.
Ich persönlich glaube ja auch mit meinem Erfahrungshintergrund als Schamanin, dass Freiheit und Trauma ganz eng miteinander zusammenhängen. Und ich glaube auch, dass Reichtum und Trauma in einer unerlösten Weise leider auch ganz eng zusammenhängen.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Hast du Lust, weil für mich ist die Definition von Trauma, die ist mir ganz geläufig, aber ich glaube, die ist nicht allen Menschen so klar. Was ist das überhaupt, ein Trauma?
Ja, ich finde das auch immer gut, damit einzusteigen, weil der Begriff auch ganz unterschiedlich assoziiert wird und Menschen unterschiedliches sich darunter vorstellen. Und ich finde eine ganz einfache Definition sehr hilfreich, die das einfach auf den Punkt bringt, was ein Trauma ist. Und zwar ist eine Erfahrung potenziell traumatisch, wenn sie einfach so intensiv, so bedrohlich und so überwältigend ist, dass sie unsere ganz eigenen, in dem Moment verfügbaren Bewältigungsstrategien übersteigt. Also wenn wir in dem Moment von dem Erleben auf eine Art und Weise überwältigt werden, die uns in hohe Not, in starke Angstgefühle und in Überlebensmechanismen wirft, dann kann eine Erfahrung traumatisch wirken. Und was vor allem wichtig ist zu verstehen, ist, dass ein Trauma eigentlich dadurch entsteht, dass wir eine Situation oder auch ja, verschiedene Situationen über eine längere Zeit nicht verarbeiten können. Mhm. Also, dass wir die große Wucht und das, was dadurch in uns an Energie mobilisiert wird, nicht verarbeiten können. Und daraus entwickeln sich Symptome, unter denen Menschen dann leiden. Und die Definition macht auch ziemlich schnell klar, dass Trauma etwas ganz Individuelles ist, dass es sehr von unseren inneren Möglichkeiten auch abhängt, ob wir etwas verarbeiten können oder nicht. Und dass es auch viel mit unserem Lebensalter zu tun hat. Also, dass wir als Kinder in unserer sehr verletzlichen Lebensphase einfach anfälliger sind für Trauma und Traumafolgen, als wenn wir beispielsweise ja, erwachsen sind, Dinge einordnen können und es uns gut geht. Ja, dann sind wir wesentlich resilienter als in diesem Alter, als kleine Knöpfe.
Das Ding ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt ja Akuttrauma, ne, wo mir irgendwas direkt aktiv passiert, was mir dieses Gefühl von nicht bewältigen können macht. Es gibt aber auch sogenannte Entwicklungstraumata. Hast du Lust, da nochmal was zu erzählen?
Sehr gerne, ja. Also man unterscheidet zwischen Schocktrauma oder eben auch ja Monotrauma nennt man das oder Akuttrauma. Das sind so einzelne für sich stehende Ereignisse. Das ist das, was die meisten Leute als Trauma begreifen. Verkehrsunfall, Überfall, Naturkatastrophe und solche Dinge. Und also das ist das Monotrauma und dann unterscheidet man noch die sequentielle Traumatisierungen. Und das sind Traumatisierungen, die über eine Zeitsequenz hinweg passieren. Also über eine längere Dauer, das können verschiedene Mikrotraumata sein, das können schwere Dinge sein, die über eine längere Zeit passieren. Und das ist die grobe Unterscheidung, also Mono oder sequentiell beziehungsweise auch Polytrauma. Und diese sequentiellen Traumatisierungen, die finden häufig in der Kindheit statt. Ganz naturgemäß, wenn wir beispielsweise mit einem ja, System aus Bindungs- oder Bezugspersonen aufwachsen, die sich nicht gut kümmern können, die uns vernachlässigen oder schädigend mit uns umgehen, die gewalttätig sind und all das, dann passiert ein sequenzielles Trauma, weil das über eine längere Zeit geht. Viele Leute nennen das Entwicklungstrauma. Das ist aber nicht differenziert genug, weil Entwicklungstrauma im Grunde bedingt, also die Definition bedingt, dass sich aus der Traumatisierung eine Schädigung der Entwicklung entwickelt. Ja. Und das ist nicht unbedingt der Fall. Also es kann sein, dass sich Kinder trotzdem gesund entwickeln können, also keine Entwicklungsverzögerungen oder körperlichen ja, Symptome entwickeln, aber halt eben seelisch sehr leiden. Und diese sequentiellen Traumatisierungen in der Kindheit kann man am besten mit dem Begriff Kindheitstrauma oder frühe Traumata umschreiben. Und dazu gehört dann auch Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma. Und das sind sehr, ja, komplexe Traumatisierungsformen, also die wirken ganz anders als ein einzelnes Erlebnis, was man so erlebt, weil die Verarbeitung natürlich auch viel komplexer ist und weil es ganz viele Bereiche unserer Innenwelt betrifft. Wenn uns Menschen verletzen oder wehtun, von denen wir eigentlich abhängig sind, dann hinterlässt das andere Spuren, als wenn, ja, ich einen Autounfall habe oder vom Blitz getroffen werde. Ja, genau. Da haben wir dann unterschiedliche Folgen und auch unterschiedliche Wege der Heilung zu gehen.
Wenn ich mir das so angucke, so sowohl als Sozialarbeiterin, das ist so einer meiner Berufe, als aber auch als Schamanin, dann fällt mir so auf, dass viele Verhaltensweisen, die wir so als Erwachsene leben, auch unbewusst leben, so machen wir das eben. Und das sind ja nicht immer Formen, die uns gut tun. Ne? Oft sind wir in Mustern, die mit dessen Ergebnis wir im Grunde nicht glücklich sind. Ne?
Ja.
Und
ja.
Nach meinem Verständnis ist das tatsächlich ganz oft so, dass unter diesen Mustern eben solche Traumatisierungen stecken, die uns aber als Trauma in keiner Weise bewusst sind. Ne, wenn es gerade, wenn es so ein Selbstverständnis darin hat, so ein scheinbares, ne?
Oh ja, das gibt es sehr oft. Ja.
Also ich
will dich nicht unterbrechen.
Du, alles gut. Ich finde gerade so beim Thema Reichtum, ne? Also eine Grundlage, ich habe jetzt mit so vielen Experten gesprochen und alle sind sich einig, Selbstwert. Ne? Ein gesunder Selbstwert ist einfach die Grundlage, um gesund Reichtum schöpfen zu können. Mhm. Und wenn Menschen in ihrem Selbstwert verletzt sind, hast du vielleicht Lust, das so ein bisschen zu erläutern, wie das so kommt, dass das überhaupt so stattfindet?
Ja, so gerne, ja. Also wenn wir das aus der traumasensiblen Brille betrachten oder mit dem Traumawissen im Hintergrund und dann so auf die Kindheit schauen und auf diese frühen Traumatisierungen oder diese sehr intensiven Prägungen. Jetzt kommt hier ein bisschen die Sonne raus. Mhm. Habe ich einen Sonnenstreifen im Gesicht. Sehr schön. Dann dürfen wir uns da vor Augen führen, dass die Entwicklung unseres Selbstwertgefühls ganz eng zusammenhängt mit dem, was uns unsere Bindungspersonen zeigen. Und zwar im Grunde über uns selbst. Wenn wir als Kinder schlecht behandelt werden, nicht gesehen werden, nicht gehört werden, was auch alles da dazugehört, dann haben wir bis zu einem gewissen Alter keine Möglichkeit, das nicht auf uns zu beziehen. Es passiert also automatisch, dass wir die Ablehnung, das nicht gehört werden, das nicht gesehen werden oder was auch immer wir erfahren, auf uns beziehen und das bedeutet gleichermaßen auf unser Selbstwertgefühl. Also wir lernen dann sehr früh, dass wir so wie wir sind eigentlich scheinbar nicht in Ordnung genug sind, um eben ja geliebt zu werden, um es mal ganz vereinfacht zu sagen. Und das wiederum führt dann zu vielen Mustern. Also dieses Gefühl, nicht liebenswert genug zu sein, ist ein so tiefer Schmerz, dass wir ganz vieles kreieren, um diesen Schmerz zu kompensieren. Und das sind dann Verhaltensmuster beispielsweise, dass wir lieb sind, dass wir brav sind, dass wir gefällig sind, dass wir keine eigenen Grenzen kommunizieren, dass wir keine eigenen Bedürfnisse kommunizieren oder überhaupt wahrnehmen, dass wir einen inneren Drang spüren, uns nach den anderen zu richten, um richtig zu sein, beispielsweise. Und wenn wir so eine Selbstwertwunde haben, die innerlich nicht nur ein Glaubenssatz ist, sondern ein tief verinnerlichtes Selbstbild, ein ganz tief verinnerlichtes Selbstverständnis, dann haben wir es einfach wahnsinnig schwer, irgendetwas anzunehmen. Weil wir gelernt haben, annehmen ist entweder was, wofür wir was tun müssen, oder wir fragen uns, was habe ich eigentlich gerade geleistet, dass ich das verdient habe. Also das Annehmen ist immer gekoppelt an irgendeinen Schmerz oder an eine Bedingung oder an etwas, was wir nicht verstehen. Und deswegen ist das Empfangen, was ja auch Voraussetzung ist für Fülle empfinden, wie verdreht. Man könnte sagen, es ist wie in sich verdreht. Und es entstehen dann dadurch auch solche Ideen oder inneren Überzeugungen, dass wir beispielsweise was tun müssen, um zu empfangen oder empfangen zu dürfen oder was haben zu dürfen. Ja. Und diese Selbstwertwunde, die ist oft so auch komplex in sich, weil wir sie versuchen, auf unterschiedlichste Arten und Weisen zu schützen. Und dieser Schutz vor dem Schmerz der Wunde ist oft genau das, was uns abhält vom, ja, wenn wir mal dabei bleiben, vom Empfangen und Leben in Fülle oder in Reichtum, wie man das auch immer nennen möchte. Das heißt, für viele Menschen ist sogar der Schmerz irgendwie bewusst. Also sie wissen, sie haben ein Selbstwertgefühl, was irgendwie verletzt ist. Sie wissen, sie haben Wunden, die wirken, aber sie wissen trotzdem nicht, wo sie ansetzen können, um diesen inneren Zustand, dieses innere Empfinden zu verändern. Und ich glaube, das ist eine ganz typische Traumafolge, dass wir dann auch irgendwann schon viel verstehen können, aber unsere Innenwelt bleibt vom Erleben her, vom Selbstbezug her sozusagen fixiert auf diesen alten Schutz. Ja.
Ja, genau. Ich glaube, dass zum Beispiel Schuldgefühle oder Schamgefühle, das sind ganz häufig ja so Begleiterscheinungen von einem verletzten Selbstwert, ne?
Oh ja. Ja, und auch typische Traumafolgegefühle. Ja. Also ein Schuldgefühl ist etwas, was viele Menschen ganz, ganz tief kennen, die frühe Traumatisierungen erfahren haben, weil, wie ich ja schon sagte, wir als Kinder es auf uns beziehen. Und dieses auf mich beziehen ist quasi ein schuldhaftes Empfinden. Was ist mit mir falsch? Woran bin ich gerade schuld, dass ich nicht geliebt, gesehen, gehalten, beschützt werde? Und Schuldgefühle sind auch Gefühle, die uns neben dem Minderwert, der da drin steckt, auch das Gefühl geben, wir haben es nicht verdient, dass uns etwas Gutes zuteil wird. Wir haben es ja irgendwie, also, oder es ist schuldhaft, was zu nehmen oder zu haben, weil es nicht zu unserem Wertgefühl passt. Und zum Schuldgefühl ist auch ganz spannend, finde ich, wenn wir versuchen, da die Dynamik nochmal zu verstehen. Irgendwann wird auch das Schuldgefühl zu einem Schutz, weil es ist, ich sag's mal so in Anführungszeichen, leichter zu glauben, ich bin schuld, also es ist bei mir der Fehler, als zu spüren, diese Person kann mich gar nicht lieben. Also das Gefühl, nicht geliebt zu sein, ist noch schlimmer als das Schuldgefühl. Und wenn ich bei mir den Fehler suche, dann ist mit dem Schuldgefühl quasi wie so ein Schirm vor dem Gefühl, ich werde einfach nicht geliebt, weil diese Person mich so nicht, sie kann das nicht. Ja, und das ist eigentlich der riesige Schmerz, der Verlassenheitswunde und des Alleinseins und der Einsamkeit, die dann in uns ist bei so frühen Traumatisierungen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin schuld, dann gibt es immer noch die Chance, dass es irgendwie vielleicht doch noch den Funken Liebe gibt oder das Wunder geschieht, weil ja letztlich eigentlich die Liebe da ist, nur ich bin zu falsch und zu schuldig, um es dem anderen möglich zu machen. Ja.
Ja, ich glaube, das ist ein wirklich, wirklich spannender Aspekt, dass im Grunde Schuld- und Schamgefühle Abwehrgefühle sind, um diesen noch größeren Schmerz zu schützen. Das finde ich, ja.
Das ist schon ein Knaller, ne? Ja, ja. Und ich finde es so wichtig, dass wir diesen Gefühlen so achtsam auf die Schliche kommen, weil wir sonst versuchen, was wegzutun, was wir auf einer anderen Ebene noch brauchen. Weil es ist furchtbar, wenn wir wo reinfallen sozusagen. Also wenn wir jetzt mal bildlich sprechen, ich würde das Schutzschild der Schuld wegnehmen und falle kopfüber in das Gefühl, nicht geliebt worden zu sein. Das ist schwer zu verkraften. Und deswegen ist es gut, dass wir uns dem behutsam zuwenden und uns anschauen, wie kann ich diese Wunde hinter dem Schutzschild anfangen zu versorgen und mich mit den Gefühlen und Gedanken auseinandersetzen, dass ich einfach nur ein Kind war, was genauso liebenswürdig und liebenswert ist wie jedes andere Geschöpf auf dieser Erde, unschuldig und goldig, ja, und dass es einfach nicht meine Schuld war. Wie kann ich mich diesem Kindlichen zuwenden, bevor ich irgendeinen Schutzmechanismus versuche wegzureißen? Mhm. Ja, das ist wichtig. Ja, und, entschuldige.
Sag.
Ja, auch mit dem Thema Scham, weil du das ja auch mit reingenommen hast. Schamgefühle sind ja auch nochmal eine ganz besondere Kategorie von Gefühlen, beziehungsweise, also wenn wir Scham fühlen, sind wir in einem Zustand, in einem Gefühlszustand. Und Scham zu empfinden ist tatsächlich eine Empfindung an der Wurzel unseres Selbstwertgefühls. Wenn ich mich schäme, dann fühle ich mich in meiner Identität nicht würdig, dazu zu gehören. Oder geliebt zu werden oder gesehen zu werden oder was auch immer. Ja. Scham ist etwas ganz, ganz Tiefes, beziehungsweise das, was ich gerade beschreibe, ist eigentlich die toxische Scham, also das ganz chronische Schamgefühl. Und Scham als Reaktion ist ein Gefühl, was uns eigentlich, oder eine Reaktion, die uns davor schützen soll, über unsere Grenzen zu gehen oder über die Grenzen anderer. Ist eigentlich auch eine Wächterinstanz, diese Emotion. Aber wenn wir beschämt wurden, also wenn wir eine Wunde der Beschämung in uns haben, weil wir beispielsweise als Kinder abgewertet wurden, nur für Leistung geliebt wurden, oder also es gibt so viele Entwürdigungs- und Beschämungsmuster, die möglich sind. Wenn wir das erlebt haben, dann ist auch da etwas in uns, was gelernt hat, ich bin ein schamvolles Wesen in einer ganz beschämenden Welt. Also mich zu zeigen ist gefährlich. Wenn ich sichtbar werde, werde ich beschämt, werde ich ausgelacht oder entwürdigt oder was auch immer. Dann haben wir Angst vor Beschämung und wir haben Angst vor Sichtbarkeit. Was natürlich auch wieder ein Fülle-Hemmschuh ist, wenn nicht sogar Fülle-Killer.
Absolut.
Ja. Absolut. Ja, ja.
Ja.
Sind wir ganz schön tief unterwegs, gell? Hm. Ja.
Das Ding ist, als Schamanin ist das für mich so in meinem Bilderleben auch, wenn ich in irgendeiner Form diesen tiefen Schmerz oder diese Beschämung oder was auch immer erfahre, dann versuche ich darauf zu reagieren, indem ich einen Teil von mir abspalte. Das ist sozusagen dieser Überlebensmechanismus, den wir haben. Und ja. Das Gemeine ist immer dann, wenn ich sozusagen einen Teil von mir abspalte, damit ich wieder alltagsfunktionsfähig bin, dann nimmt er aber auch immer ein Stück meiner Fähigkeit mit. Das heißt, bei Menschen, die so sehr maskenhaft, ne? Die sehr, sehr, sehr steif sind. Da habe ich immer das Gefühl, die haben einfach einen großen Teil ihrer Lebendigkeit, ihrer lebendigen Persönlichkeit abgespalten. Der ist einfach nicht mehr mit der Hauptpersönlichkeit verbunden. Mhm. Und ich glaube halt, dass wir auch einen immensen Zuwachs an Lebensfreude, weil das ist einfach schön, wenn alles ich wieder da ist, ne? Wenn mir das wieder zur Verfügung steht. Und das bringt ja auch jedes Mal ein Stück eine Fähigkeit wieder mit zurück, wenn es kommt und sich integriert hat. Also ne, das, was, glaube ich, in der Psychologie dann tatsächlich Heilung heißt, ne? wenn es so kommt und wieder ins große Ganze hineinschmelzen darf und wieder zugehörig sein kann zur Gesamtseele. Ne?
Ja.
Und
ja.
Mich berührt das immer wieder zutiefst zu erleben, wie Menschen sich verändern, wenn sie ein Stück von sich selbst wieder haben zurückholen können. Ne, das ist immer so sichtbar und fühlbar. Und mich würde total interessieren, welche Möglichkeiten kennst du, dass ein Mensch das für sich erreichen kann? Wie kann das gehen, wenn ich jetzt für mich entdecke, oh, Reichtum ist ein Thema, Fülle ist ein Thema, könnte sein, da habe ich sowas erlebt. Was macht er dann?
Ja, also es ist total, ich finde das total interessant, was du auch aus dem Schamanismus berichtest. Ich bin ja auch, also habe meinen Weg auch auf eine sehr, sehr spirituelle Art gestartet und noch bevor ich irgendwas von Persönlichkeitsanteilen aus der Psychologie wusste, wusste ich von Seelenanteilen, die irgendwie abgespalten irgendwo rumschwirren sozusagen. Und in der, ich war sehr damals, also vor ungefähr ja 17 Jahren oder was, sehr erstaunt, als ich dann Konzepte aus dem Schamanismus oder aus der spirituellen Welt in diesen psychologischen Feldern wiedergefunden habe und anders benannt, aber irgendwie vom Prinzip her ganz ähnlich. Und was ich, also ich leite das gerade so her, weil ich heute sehr, sehr gerne mit der Ego-State-Therapie arbeite, also mit der Anteilearbeit, mit dem Anteilemodell, wo wir von verschiedenen Persönlichkeitsanteilen ausgehen und auch über zum Beispiel hypnotherapeutische Ansätze mit diesen Anteilen in Kontakt gehen. Und das ist eigentlich ja sehr verwandt mit dem, was man auch aus der Bilderwelt, wie du es auch sagtest, sich herleiten kann sozusagen. Wir sind ja einfach auch, egal in welcher Kultur und egal in welchem Modell, wir sind halt einfach vielschichtige Wesen und multidimensionale Wesen. Und in der Traumatherapie spricht man, so wie du es gerade auch gesagt hast, tatsächlich auch von Integration. Integration ist das, was letztlich auch zum Mildern von Symptomen führt, weil wir in der Psychotraumatologie und in der Neurobiologie heute inzwischen davon ausgehen, dass das, was wir als Seelenanteile bezeichnen, vielleicht im Schamanismus oder in der spirituellen Welt, dass das auch sich widerspiegelt in neuronalen Netzwerken in unserem Gehirn. Also dass wir einen inneren Kindanteil oder einen Schamaninnenanteil oder einen Traumatherapeutinnenanteil in uns haben. Und das sind Netzwerke, die in sich schlüssig und kohärent sind, mit eigenen Gefühlen, mit eigenen Überzeugungen, mit einer eigenen Sprache, Körpersprache, Haltung und so weiter. Und wenn wir jetzt also beispielsweise merken, wir haben irgendwie Themen, beispielsweise Fülle-Themen, Mangelthemen und kommen da nicht dran, also es tut sich irgendwie nichts, es löst sich nicht auf die Art und Weise, wie wir es bisher versucht haben, da könnte man dann zum Beispiel über traumatherapeutische Ego-State-Arbeit versuchen, Anteile ausfindig zu machen, die diese Symptome tragen. Also was könnte da für ein Anteil sein, der einfach sich im Mangel fühlt oder der etwas gegen Reichtum hat oder so. Und dann geht man innerlich in Kontakt mit diesen Anteilen. Also die Klientin, der Klient geht selbst innerlich in Kontakt, entweder innerlich in einem Dialog oder die Therapeutin oder der Therapeut spricht direkt mit diesen Anteilen und dadurch geschieht eine Integration, die wir so ausgedrückt erreichen, indem die neuronalen Netzwerke, die geschlossen sind, also solange etwas sogenannt abgespalten ist, ist das Netzwerk wie abgekapselt. Und wenn wir dann damit in Kontakt kommen, dann fängt dieses Netzwerk an, sich so ein bisschen zu erweitern. Es gehen so kleine Lichtbahnen hin zu unserem bewussten Ich und es fängt Energie an zu fließen und dadurch verändern sich dann diese Netzwerke und können integriert werden in unsere bewusste, kohärente Persönlichkeit. Lange ausgeführt, was du eigentlich ganz knackig gefragt hattest. Also das wäre eine Möglichkeit, ja.
Dass man ganz schön anschaulich auch erzählt, weil ich glaube, dass das was ist, wenn sich damit nicht beschäftigt hat, dann ist das schwer vorstellbar. Was passiert da überhaupt? Ne? Für viele ist ja so das Gehirn eine Blackbox. Ne? Ich handle, ich habe irgendeinen Impuls, ich handle, ich weiß aber gar nicht genau, wie ist das eigentlich zustande gekommen und wie, also im Umkehrschluss ja auch, wie kann ich lernen, in dem, wie ich mich verhalte, Rückschlüsse darauf zu ziehen, wer oder was ich bin und was davon wirklich meins ist und was davon habe ich auch tatsächlich einfach erlernt oder übernommen oder habe es aufgrund dieser Besonderheit meiner Situation, also im Sinne von jede Kindheit ist besonders, egal wie sie war, jede ist eben eigen. Und so wie kann ich das lernen, tatsächlich dann zu erkennen, wer oder was bin dann wirklich ich? So, und aus diesem was bin ich, ne, und was ist wirklich mit mir verbunden, dann auch eine Arbeitsweise, mir ein Arbeitsleben oder ein Umfeld zu erschaffen, das mich auch wirklich glücklich macht. Weil solange ich ja aus diesem, ich habe mich da irgendwie angepasst, irgendwie habe ich das schon hingekriegt. Und wenn ich daraus schöpfe, dann ist es aber immer auch ein Stück unbefriedigend, ne? So dass das Menschen sagen, ich habe vielleicht Geld genug, aber so richtig, ich bin nicht so richtig glücklich, ich bin nicht so richtig erfüllt, irgendwas fehlt, ne?
Ja. Genau, und daran merkt man dann, dass etwas nicht stimmt sozusagen. Also wenn eigentlich alles stimmt, aber irgendwie doch nicht, dann fehlt uns etwas sozusagen, dann sind wir nicht ganz bei uns. Und das ist so schön, was du vorhin auch beschrieben hast, dass da auch immer eine Fähigkeit zurückkommt. Ich würde das auch so sehen und auch aus meiner Erfahrung so erlebe ich das immer wieder und habe es ganz häufig erlebt, dass in Integrationsprozessen einfach dem Gesamtwesen wieder viel mehr Energie zur Verfügung steht. Zum einen, weil die in den dann integrierteren Anteilen ganz viel Lebensenergie steckt und zum anderen wir nicht mehr Energie aufwenden müssen, um das wegzuhalten. Dieses Wegdrängen oder Kompensieren ist ja auch, kostet ja auch sehr viel Energie und konsumiert Lebenskraft. Und es wird einfach viel, viel kraftvoller, je mehr wir uns selbst integrieren und zu uns finden und unseren Anteilen selbst Heimat geben können, statt dass wir sie aussperren oder auszusperren versuchen, weil wirklich gehen tut sie ja auch nicht. Ja.
Das Stichwort Konsum. Da konsumiert was Lebenskraft und je mehr Lebenskraft konsumiert wird, fremdkonsumiert wird sozusagen, desto konsumorientierter sind Menschen in meiner Beobachtung. Mhm. Ne, weil es ist tatsächlich also diese Kompensationsstrategie, die setzt sich ja einfach konsequent weiter fort.
Ja, es ist, also wenn du das gerade so sagst, es ist wie ein Mangelkreislauf dann.
Ja, genau.
In einer gewissen Weise. Also wenn ich innerlich Energie verliere sozusagen, dann muss ich irgendwo Energie herholen. Und das geht dann auch durch Kompensationsstrategien, die mit Konsumieren zu tun haben, mit dem Versuch, etwas zu füllen in uns, was sich so leer anfühlt. Oder manchmal ist es auch so, dass wir, das klingt jetzt paradox, aber dass wir auch Mangel konsumieren. Also dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns auch das Gefühl geben, noch mehr im Mangel zu sein. Also Dinge, die noch mehr Leere in uns hinterlassen, wo wir dann letztlich immer mehr spüren, Es wird suchthaft, es wird so drängend und dringlich, weil wenn wir damit aufhören, dann wird einfach so spürbar, wie es uns eigentlich geht und dass wir was ganz anderes eigentlich brauchen und dass wir eigentlich einen Mangel die ganze Zeit kompensieren und dadurch nicht schmälern, sondern eher vergrößern. Mhm.
Ich glaube auch tatsächlich, dass ganz viel von, wie nenne ich das denn? Also diese Art von Konsum, die wir im Moment erleben, wenn wir in so eine Shopping Mall oder was auch immer gehen. Mhm. Da glaube ich, ist ganz, ganz oft tatsächlich dieser Mangelkreislauf, der ist so die Grundlage davon. Und deswegen glaube ich, dass diese Art von Reichtum der alten Welt, der alten Zeit uns tatsächlich auffrisst, unsere Seele auffrisst, weil wir da drin als Personen gar nicht mehr vorkommen. Oh, und ja. Als ich anfing, mich mit dem Thema zu beschäftigen und auch so festzulegen, so in welche Richtung will ich diesen Kongress denn eigentlich so bringen, da hatte ich noch eine, wie soll ich sagen, so eine mehr an diesem alten System orientierte Basis. Ne? Ich habe so gedacht, ich muss ganz viel über Krypto und Geld und da reden. Das ging aber ganz schnell, dass mir so klar wurde, nee, genau das nicht. Die Zeit jetzt, die Kraft, wie sie jetzt ist, die hat auch die Chance, dass wir tatsächlich eine Form von Reichtum kreieren, in der wir wieder als Menschen drin vorkommen, sodass dieser Reichtum uns dient und wir nicht diesem, ich finde Kompensation ist ein tolles Wort dafür, diesem Kompensationssystem immer weiter dienen, ne? Und letzten Endes ja dabei immer mehr Kraft verlieren.
Mhm. Und ich glaube, genau, dass immer abhängiger werden.
Ja, genau. Und die Menschen, die ich jetzt so ja auch interviewen darf, die eine gesunde Art von Reichtum für sich gefunden haben, bei denen ist das so spürbar, die kommen da auch tatsächlich als ich, als vollständigeres Ich drin vor und können diesen Reichtum dann auch nutzen, um sich immer mehr zu vervollständigen. Mhm. Ja, also können damit zum Beispiel, weiß ich nicht, Selbsterfahrung, was auch immer, machen, um immer mehr zu entdecken, wer bin denn wirklich ich? Hinter all den Mustern, was ist denn wirklich ich? Das finde ich so spannend. Ne? Das ist ja im Prinzip, ne, es ist eine Kraft und ich kann sie in die eine oder in die andere Richtung bewegen. Ne?
Ja, wirklich spannend. Ja. Und so intensiv, was wir da erleben in dieser Welt, wo du gerade sagtest, der Mangelkreislauf ist die Grundlage dafür, dass dieses Konsumsystem funktioniert. Und das ist wirklich auch eine, wenn man es mal so ein bisschen kritisch sagen möchte, eine starke Manipulationskraft, die da wirkt, wo wir im Grunde bei ganz vielen Konsumprodukten vermittelt kriegen, wir brauchen das eben für unser Selbstwertgefühl. Also angefangen bei dem ganz simplen, naheliegenden Statussymbol hin zu, ich brauche die App oder jenes Gerät, damit ich mich selbst optimieren kann, damit ich in dieser Welt ein passender Mensch sein kann und so weiter und so weiter. Ja, also es ist so irgendwie schon nicht mehr nur das, wie ich aussehen muss und dafür brauche ich die entsprechenden Produkte oder so, sondern auch, was ich haben muss, um jemand zu sein, der in dieser Welt Platz oder Berechtigung hat. Mhm. Und das ist schon manipulativ und wirkt natürlich auch auf Kinder und Jugendliche ganz stark. Und das finde ich so schön, dass du gerade sagst, dass die Menschen, die einen wirklichen gesunden Reichtum leben, die haben den halt nicht zur Kompensation, sondern um damit ihr Leben zu gestalten oder auch ihr Inneres zu erkunden und eigentlich mit dem Wesentlichen in Kontakt zu sein. Ja, das ist toll. Und da kann man ja auch vielleicht Fülle entkoppeln von materiellem Reichtum, weil das ja auch etwas ist, was in uns fühlbar ist. Mhm. Also wenn ich nicht mich abhängig fühle von den Dingen, die mir von außen Wert geben, in Anführungszeichen von außen Wert geben, dann sind wir bei dem Thema Freiheit, was du eingangs sagtest. Ja. Dann sind wir frei von diesen von diesen in Anführungszeichen falschen Bedürfnissen, die eigentlich Selbstwertkompensation sind. Ja. Spannend.
Das ist gerade, also finde ich gerade spannend, dass du es jetzt nochmal sagst, weil ich gerade so im Hinterkopf hatte, auf Freiheit würde ich dich auch gerne noch ansprechen. Dann sagst du es schon.
Schön, super. Mhm. Genau, dann entsteht eine Freiheit in uns, die auch ein hohes Maß an Verbundenheit beinhaltet. Also wo wir frei und dann auch in Fülle uns erleben können, weil wir einfach in der Lage sind wahrzunehmen, wie verbunden wir eigentlich sind. Und das, um es jetzt mal ganz einfach und trotzdem auch ein bisschen von der Gefühlsebene her zu sagen, dass so ein Moment der Verbindung, wie wir es jetzt gerade erleben, dass du an was denkst und ich dann da was sage und wir so quasi in dem Feld zusammen formulieren, was da ist, dass das ein Moment der Fülle ist. Also wo wir frei uns unterhalten, wir sind einfach im Austausch, wir sind verbunden, es ist eine schöne Ebene und dazu braucht es nichts sozusagen. Es ist ein Moment, in dem nichts fehlt, in dem es einfach fließt. Und das, finde ich, ist auch eine Qualität von Freiheit. Ja. Ja, schön ist das.
Absolut. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, also ich habe selbst viel, viel Selbsterfahrung gemacht, ne, und habe mich einfach von innen her auch mit Trauma viel beschäftigt und habe irgendwann gedacht, so, wenn ich jetzt noch einen Wunsch frei habe, was wünsche ich mir? Und dann war mir klar, ich wünsche mir so eine von innen gewachsene Sicherheit und Stabilität, so eine Freiheit von getriggert sein, von Emotionen gesteuert zu sein, sondern selbst die Steuerung wieder in die Hand nehmen zu können, ne, und selbst gestalten zu können aus dieser Freiheit heraus. Ne? Ich glaube, dass viele Menschen, also im Moment wird sie ja sehr greifbar, das ist, finde ich, auch gut daran, dass es spürbar wird, dass wir so viel frei flottierende Angst haben. Ne? Dass ganz viele Menschen ihre Ängste ja gut in den Griff kriegen, indem sie materielle Sicherheiten aufbauen. Aber im Grunde ist das halt auch nur eine Kompensationsstrategie. Die Angst ist ja, ne, kaum bricht irgendwas davon weg, zack, hat die sofort die Oberhand.
Ja.
Und ich glaube, wenn es uns gelingt, so aus dieser inneren Arbeit wirklich eine Basis zu finden, dann brauchen wir das so auch nicht. Wir können es uns erschaffen, wenn es uns Freude macht, spricht überhaupt nichts gegen. Ne? Aber es ist eben nicht mehr so eine Abhängigkeit davon da. Ich glaube, dieses Ding von Abhängigkeit von bestimmten Bedingungen, die können wir damit nach meinem Verständnis ganz tief auch wirklich erlösen. Ne?
Ja, und da ist auch ein Aspekt, der mir in den Sinn kommt, der auch nochmal mit frühen Trauma assoziiert sein kann. Weil wir haben ja vorhin davon gesprochen, dass diese frühen Traumatisierungen viel damit zu tun haben, dass Kinder eben abhängig sind von ihren Bezugspersonen und auch dann noch nicht differenzieren können, was gehört zu denen, was hat eigentlich wirklich mit mir zu tun. Mhm. Und das wirkt sich sehr stark auf die Entwicklung unserer Autonomie aus. Mhm. Also wir kennen ja Autonomie so in der Entwicklungspsychologie als die, also mit den Kennzeichen von Abnabelung und eigenen Bedürfnissen und eigenem Willen und auch Willen durchsetzen wollen, Gefühlen von Opposition und Wut und alledem. Und die Autonomieentwicklung, die ist für Kinder, die früh traumatisiert wurden oder eben traumatisiert werden, vielleicht in ihrem Alter, sehr schwierig. Weil die gegen das Bindungsbedürfnis spricht. Also das Bindungsbedürfnis ist das, was in der Kindheit das übergeordnete Prinzip über alles ist. Weil Bindung ist Überleben. Bindung ist mehr als alles. Das ist nicht nur Sicherheit, sondern das ist Überleben. Weswegen wir uns so super gut anpassen können, auch als Kinder. Und die Autonomieentwicklung löst irgendwann, also rutscht an den Platz des Bindungsbedürfnisses in einem gewissen Alter. Und erst dann werden Kinder auch dazu fähig, sich wirklich abzugrenzen und zu sagen, das ist falsch, wie ich behandelt werde, oder ich will hier weg, oder ich bin wütend auf meine Eltern und all das. Und Autonomie ist etwas, was wir unterscheiden können in innerer Autonomie und äußerer Autonomie. Und das, die äußere Autonomie ist das, was wir eben, wie wir uns in der Welt bewegen, wie autonom wir uns positionieren und verhalten. Und die innere Autonomie ist dieses Empfinden von Freiheit, von einem Bewusstsein, dass ich ein autonomes Wesen bin und mein Dasein und mein Wert sind unabhängig von den Gedanken und Meinungen anderer Menschen. Und das ist ja ein Knaller, dass wir das können, ja, dass wir als super bindungsorientierte Wesen in der Lage sind, sagen zu können, obwohl ich Bindung brauche, wie Luft zum Atmen, bin ich doch auch für mich vollständig, ja, sozusagen. Also jetzt abgesehen von der spirituellen Ebene. Aber ich als ich bin selbstständig und existiere als eine vollständige Einheit sozusagen. Und wenn die innere Autonomie sich nicht so entwickeln konnte, weil wir eben in Abhängigkeiten verstrickt waren und wurden durch schädigendes Verhalten der Bezugsperson, dann müssen wir das erst lernen. Dann müssen wir das erst Stück für Stück lernen, zu spüren tief in unserem Innern, dass es so richtig, ich sag's mal ganz platt, richtig scheißegal ist, was Person X gerade über mich denkt. Dass das gar nichts damit zu tun hat, wer ich bin. Das ist eine tiefe, tiefe Bewusstseinserfahrung und etwas, was wir eigentlich als Kinder lernen. Wenn wir liebevoll aufwachsen und geborgen aufwachsen, dann lernen wir, ich bin stinksauer auf dich, aber ich liebe dich trotzdem. Das führt zu gesunder innerer Autonomie. Und wenn wir da blockiert wurden, dann müssen wir es erst lernen. Und das ist ein Weg, der viel mit Selbsterfahrung zu tun hat, mit Selbstreflexion, mit guten korrigierenden Erfahrungen und mit, wie du sagtest, Erlösung ohne Ende. Es ist so erlösend, wenn wir uns diesen Weg schenken und da dahin gehen mit unserer Aufmerksamkeit. Ja.
Wenn ich so mit dir im Gespräch bin, dann habe ich das Gefühl, Spiritualität, also wie soll ich sagen, die zieht sich ja die ganze Zeit wie so ein roter Faden auch durch, ne? Aber es würde dir trotzdem gern nochmal Gelegenheit geben. Hast du Lust, da noch einen Satz zu sagen?
Gerne. Einen Satz zur Spiritualität, meinst du so? Auch immer. Oder ja, ich folge einfach mal dem Impuls. Also ja. Es ist meine Erfahrung, dass Traumaheilung, Traumaintegration für die meisten Menschen auch ein spiritueller Weg ist. Und zwar egal, ob sie sich darüber bewusst sind oder nicht. Ja, weil es so viel zu tun hat mit Gefühlen von Verbundenheit und Eingebundensein und Seinserfahrung und Existenzberechtigung und so ganz, ganz urtiefen Fragen und Gefühlen, die für mich, also aus meinem Empfinden, spirituelle Erfahrungen sind, spirituelle Gefühle sind. Und wir werden auf einem Heilungsweg immer so zur Essenz zurückgeführt, dass es eigentlich, also für mich immer eine spirituelle Dimension hat. Und viele Menschen formulieren das auch so. Also die entwickeln auch unterwegs eine spirituelle Sichtweise oder sie erleben das sowieso als große Ressource, das Ganze auch aus einer spirituellen Perspektive betrachten zu können. Und ich glaube, es lässt sich nicht wirklich trennen. Man kann das gedanklich, kognitiv irgendwie trennen, aber eigentlich, wir sind nun mal auch aus meinem Empfinden spirituelle Wesen, also können wir auch keine unspirituelle Erfahrung machen. Letztlich. Ja.
Ja, da sind wir ganz beieinander. Das erlebe ich auch so. Ich merke gerade nochmal, dass im Grunde der Subtext dieses Kongresses auch Frieden heißt. Weil das, was du gerade beschrieben hast, glaube ich, ist ja das, was diese Erfahrung von innerem Frieden ermöglicht, der unabhängig davon stattfindet, was gerade im Außen ist, was mir gerade begegnet, dass es so eine Möglichkeit gibt, auch einverstanden sein zu können. Was nicht heißt, ich stimme dem zu. Aber ich kann einverstanden sein damit, dass es gerade passiert und muss nicht so viel Kraft in Grabenkämpfe investieren. Ne, muss mich nicht ständig und überall mit allen anlegen, weil die irgendwas ganz anders sehen als ich, sondern habe ja dann so eine Chance zu sagen, ha, das siehst du gerade anders als ich, okay.
Das ist was Wesentliches. Also Frieden ist auch ein ganz großer Schlüssel für mich in der Traumaarbeit, auch generell in, finde ich, wenn ich es mal so sagen darf, in unserem menschlichen Auftrag, den wir irgendwie gerade gemeinsam beackern, dass wir irgendwie Wege finden dürfen, Frieden zu stiften, statt ewige Kreisläufe des Unfriedens in unterschiedlichster Weise zu wiederholen. Und Frieden ist, glaube ich, auch etwas, was wir fühlen können, wenn wir aufhören zu kämpfen. Und Traumareaktionen sind Flucht- oder Kampfreaktionen oder halt Todstellreaktionen. Und die Kampfreaktion ist eine, die wir auf vielfältigste Art und Weise in der Welt sehen und auch in uns selbst reinszenieren oder weiterführen. Und klar, die Selbstwertwunde gibt uns viele Möglichkeiten, in Unfrieden zu sein und gegen uns zu kämpfen. Und wenn es uns eben gelingt, uns Wohlwollen dazu zu wenden, mehr zu uns zu kommen, dann entsteht mehr Frieden innerlich. Und das ist auch wieder, passt wieder hervorragend das Wort, erlösend, sehr erlösend. Weil ja, etwas im Innern aufhören kann, was im Außen früher stattgefunden hat und heute da draußen sowieso überall auch zu beobachten ist. Und innen kann etwas, ich sag mal so, ein heiliger Raum entstehen, in dem es einfach friedlich ist.
Mhm. Absolut. Ja, ich schiele ein bisschen zur Uhr hin.
Ja, ich habe kein Zeitgefühl, keine Ahnung.
Ich finde es auch vollkommen großartig, mich mit dir da austauschen zu dürfen.
Kann ich nur zurückgeben.
Gibt es was dir ganz wichtig ist, wo du sagst, hey, das möchte ich gerne noch mitgeben?
Ich überlege mal. Es gibt immer so viele schöne, wichtige Dinge, aber auch da möchte ich gerne einen Impuls folgen. Ja, ich glaube, wenn man sich von dem Thema Reichtum oder Fülle angesprochen fühlt, ich glaube, dass das ein Zeichen dafür ist, dass man auf einer Suche ist nach etwas sehr Ursprünglichem und dass es sich lohnt, auf dieser Suche sehr nach innen zu schauen. Also auch im Sinne von unseren Visionen und Zielen, wenn wir beispielsweise vielleicht solche Ideen haben wie, ich möchte gerne Reichtum manifestieren oder Fülle in meiner Zukunft ziehen oder, dass wir uns dann auch fragen, wer möchte ich denn da sein? Also wer möchte ich sein, wenn ich Fülle lebe, wenn ich Reichtum lebe? Was für eine Seinsqualität mit mir wünsche ich mir da? Und dann da auch entspannt ehrlich zu sein und mich zu fragen, ist Reichtum der Weg dahin oder ist der ein Kompensationsversuch? Ist Reichtum ein Kompensationsversuch oder bin ich wirklich auf der Spur in meine raus aus dem Mangelkreislauf Natur? Ja, also da ehrlich mit uns zu sein und wahrzunehmen, wir sind auf der Suche nach was Tieferem, als man vielleicht in dem Wort Reichtum oder so abbilden kann als einfachen Begriff. Ja. Mhm. Genau, das ist jetzt mein Impuls gewesen, das hinzuzufügen noch.
Finde ich, trifft den Nagel auf den Kopf in die Mitte.
Peng. Prima.
Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
So gern. War ganz schön, mit dir in Kontakt zu sein und zu sprechen. Und ich danke auch allen fürs Lauschen und fürs Unterwegssein gemeinsam. Das ist schön.
Ja, danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast, dieses Video bis zum Ende zu sehen. Und hab noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.